ARD.
Mal angenommen, wir schließen die Grenzen.
Bauen wir dann wieder Mauern und Zäune? Wird unsere Welt sicherer oder schaden wir uns selbst?
Ich bin Bianca Schwarz.
Und ich bin Gabor Hallas. Wir arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio und melden uns zurück aus der kurzen Sommerpause.
Sehr kurze Sommerpause und unser Szenario diesmal. Wie wäre es, wenn wir die Grenzen schließen, also so wirklich richtig komplett dicht machen? Gabor, kannst du dir das vorstellen?
Ja, das kann ich mir in der Tat vorstellen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also in einem eingemauerten Land, kann man sagen. Und jetzt hatte ich persönlich das Glück, das war eine große Ausnahme, dass ich reisen konnte, weil als Kind hatte ich noch einen ungarischen Pass und da bin ich mit meinem Vater zweimal von Leipzig nach München gefahren mit dem Zug. Und eigentlich war es so, dass nur die Rentner über die Grenze durften und die Rentner saßen natürlich dann auch in diesem Zug und dann haben die uns echt komisch angeguckt, weil wir nicht am letzten DDR-Bahnhof ausgestiegen sind.
Und meinst du, die haben wirklich gedacht, ihr seid auf der Flucht, ihr versucht gerade was? Ach, da habe ich das Gegenteil von dir erlebt, offene Grenzen. Also ich bin im Saarland aufgewachsen, ein paar Kilometer bis zur französischen Grenze, ein bisschen mehr bis zur luxemburgischen. Und für mich war es als Kind total normal, ne? Wenn wir Croissant, Baguette haben wollten, fährst du nach Frankreich, tanken, Kaffee, Luxemburg. Und Grenze hat für mich einfach nur bedeutet, auf der anderen Seite sprechen die eine andere Sprache, muss ich mich ein bisschen anpassen und anderes Geld. Darf ich nicht zu Hause vergessen, da gab es ja noch keinen Euro. Aber ich hatte nie dieses Gefühl, was da ausgegrenzt oder eingesperrt zu sein.
Ja, und ich denke oft hier in Berlin, also wo wir auch gerade sitzen, da ja, merkst du es ja irgendwie kaum noch, dass da mal eine Grenze war zwischen Ost und West, wo man täglich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit über diese ehemalige Grenze fährt. Und genauso ist es ja auch zwischen den Bundesländern. Also wenn du jetzt in Thüringen wohnst und in Hessen arbeitest und pendelst, da musst du ja auch immer über die Grenze und denkst gar nicht mehr dran. Und trotzdem, wenn ich die Bilder vom Mauerfall sehe von 1989, dann ja, bin ich echt immer noch bewegt. Also hier hört man jetzt das Hupen der Autos über die Grenze fahren, die Leute klopfen auf die Autodächer, also wirklich tolle Bilder, finde ich, muss man sich unbedingt mal anschauen. Und um es einmal klar zu sagen, am Anfang so eine Mauer mit Minen und Schießbefehl, die will natürlich niemand wieder aufbauen, aber dieses grenzenlose Reisen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt und vielleicht auch genossen haben, das wird natürlich immer weniger. Kontrollen gibt es nämlich schon wieder hier bei uns, denn die Regierung will so erreichen, dass weniger Migranten ins Land kommen.
Und da geht es ja um die Frage, hilft das gegen Kriminalität und Terror? Die Menschen in Deutschland fühlen sich immer weniger sicher. Das zeigen diverse Umfragen und es wird auch über die Jahre immer schlimmer. Aber würden geschlossene Grenzen daran was ändern? Ich habe immer mehr den Eindruck in den letzten Wochen, was da in dieser Debatte, da wird immer seltener drüber gesprochen, dass Zuwanderung ja absolut zweifelsfrei wahnsinnig viele positive Seiten hat, dass die meisten Menschen, die hierher kommen, ja völlig unauffällig hier leben und notwendig ist Zuwanderung auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber natürlich auch aus ganz anderen.
Ja, und genau über das alles wollen wir heute reden und wir haben uns überlegt, wir wählen einfach mal das extremste Szenario, also mal angenommen, wir schließen die Grenzen und zwar richtig, also wir machen wirklich dicht, lassen niemanden mehr rein und wenn das so käme, könnte sich die Tagesschau in Zukunft so anhören.
Deutschland hat wieder eine geschlossene Staatsgrenze. Der knapp 3.900 Kilometer lange Zaun wurde nach jahrelanger Bauzeit fertiggestellt. Die Bundespolizei hat tausende neue Stellen geschaffen, um an den Grenzübergängen zu kontrollieren. Die Bundesregierung will so verhindern, dass Migranten ins Land einreisen. Aus der Europäischen Union gibt es heftige Kritik an diesem Schritt. Deutschland, so heißt es aus Brüssel, füge der EU schweren Schaden zu.
Das würde echt bedeuten, dass sich unser Land, aber auch Europa, heftig verändert. Und wie, das schauen wir uns heute an. Und du, Bianca, warst ja an einem Ort, wo man das sofort sehen würde.
Absolut sofort. Ich bin nach Frankfurt-Oder gefahren in Brandenburg, weil die Grenze da ist tatsächlich eine Brücke mitten in der Stadt über die Oder. Da hast du auf der deutschen Seite Frankfurt, auf der polnischen Seite Subice. Und für die Leute da ist es natürlich völlig normal, diese Brücke immer mal wieder zu überqueren, ne? Zum Einkaufen, zum Arbeiten, wofür auch immer. Auf dieser Brücke steht seit einiger Zeit die Bundespolizei. Das ist ja die, die auf den Grenzschutz achten muss. Die deutsch-polnische Grenze wird auch schon länger kontrolliert und das wollte ich mir mal anschauen. Man muss über die Brücke drüber fahren auf die deutsche Seite und dann hat da die Bundespolizei ein großes Zelt aufgebaut. So groß, dass ja, drei Autos bequem nebeneinander stehen könnten, würde ich sagen. Und in dieses Zelt werden immer mal wieder Autos hineingewunken. Das heißt, jedes Auto, das jetzt gerade die Grenze passiert, fährt an einem kleinen Container vorbei. Da drin sind zwei Polizisten in gelber Uniform und die gucken in die Autos rein.
So sieht es also heute 2024 aus. Und wenn man Heiko Teggerz glauben will, dann würde sich daran jetzt auch nicht so viel ändern. Heiko Teggerz, das ist der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft und wir haben den gefragt, ja, mal angenommen, die Grenzen sind dicht und zwar so richtig dicht, niemand kommt mehr rüber. Wie würde das dann aussehen?
Also zunächst mal ändert sich an der Grenze, wie wir sie bisher kannten, gar nichts. Außer, dass an bestimmten Verkehrsknotenpunkten, an Grenzübergängen, an Autobahnen, an großen Bundesstraßen oder Landstraßen möglicherweise eine Postierung der Bundespolizei, also ein Streifenwagen steht, mit Kollegen auf den Autobahnen, in der Regel mit überdachten Zelten oder Durchfahrzelten, wo meine Kolleginnen und Kollegen stehen und den grenzüberschreitenden Verkehr beobachten und bei Bedarf Autos rausziehen und kontrollieren.
Okay, das klingt jetzt so nach Stichproben, also Stichprobenkontrollen. Das hast du ja auch gesehen in Frankfurt, oder?
Ja, ich beobachte jetzt seit ungefähr 10 Minuten diesen Grenzübergang. In den 10 Minuten haben die beiden Bundespolizisten, die da stehen, jedes Auto angeschaut, ja, also in jedes reingeguckt im Vorbeifahren. Sie haben eins rausgezogen, das steht jetzt unter diesem Zelt, das da aufgebaut ist und muss Kofferraum öffnen. Da werden Personalien aufgenommen. Ich kann euch nicht sagen, warum genau dieses Auto herausgezogen wurde, dazu bin ich einfach zu weit weg. Und es wurde ein Auto angehalten, das dann aber weiterfahren durfte.
Es wird jetzt aber nicht nur dort kontrolliert, sondern auch an der grünen Grenze. Das ist der Raum zwischen den festen Grenzübergängen, also jetzt Landstraßen, Waldwege zum Beispiel, da fährt die Bundespolizei auch Streife bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere. Und sie kann dort auch Autos anhalten, wenn der Verdacht besteht, dass zum Beispiel jemand unerlaubt eingereist ist.
Aber ganz ehrlich, da hängt mein Hirn gerade an der Stelle, weil dann würde ja wirklich alles bleiben, wie es gerade ist. Und wir wissen ja, was das Problem gerade ist, ne? Dass viele illegale Einreisen passieren, gerade an den grünen Grenzen. Also reicht das wirklich oder braucht man nicht doch noch ein bisschen mehr, wenn man die Grenzen wirklich, wirklich dicht macht? Also braucht man nicht Mauern, braucht man nicht Zäune?
Zäune oder Mauern, das gehört der Geschichte an. Das hatten wir aber auch selbst vor 30 Jahren nicht, als wir noch nicht Schengen hatten. Das wird auch heute nicht der Fall sein.
Schengen, wichtiges Stichwort. Das Schengen-Abkommen ist es ja, das uns garantiert, dass wir offene Grenzen haben in der EU. Also, dass wir auch ohne Visum unkompliziert reisen können. Kaiserschmarrn essen in Österreich, belgische Pommes in Belgien oder sonst wo, die gibt es ja quasi überall. Und das genießen wir ja auch. Und zumindest hat das die letzten fast 40 Jahre auch gut funktioniert. Seit Schengen existiert, sind immer mehr Länder dazugekommen. Was ist denn mit diesem wahnsinnigen Luxus für mein Gefühl, Bewegungsfreiheit?
Also wir würden all das abwickeln, all das zurückdrehen, was in den letzten Jahrzehnten an Bewegungsfreiheit in Europa entstanden ist.
So, das ist jetzt Gerald Knaus, der ist Migrationsforscher und mit dem habe ich unser Szenario mal durchgedacht. Also mal angenommen, wir schließen die Grenzen und zwar wirklich.
Sagen wir, die deutsche Bundesregierung beschließt jetzt die Grenze schließen zu wollen, dann müsste sie zuerst natürlich die Polizei an die Grenzen schicken und würde schnell feststellen, dass eine dauerhafte Kontrolle aller Grenzen viel mehr Polizei, Bundespolizei erfordert. Dann müsste man sich die grüne Grenze ansehen und man würde in Deutschland schnell bemerken, dass man keine Kontrolle hat ohne Zäune.
Okay, aber was ist jetzt der größtmögliche Gegensatz zu dem,
was... Das stimmt, habe ich auch gerade gedacht.
Was Heiko Teggerz von der Bundespolizeigewerkschaft gerade gesagt hat. Also Migrationsforscher Knaus meint, Zäune müssen gebaut werden.
Naja, er sagt, wenn man die Grenze wirklich hundertprozentig kontrollieren will, dann braucht man eben diese Zäune. Und er sagt sogar... Selbst das wird nicht reichen, weil er hat daran erinnert, es gibt ja schon Stellen, zum Beispiel in Südeuropa, wo es Zäune gibt und auch die werden überwunden.
Mit Schmugglern oder Klettern über Zäune oder Wandern durch den Wald. Also bräuchte man immer noch die Kooperation der Nachbarn. Die würde man wahrscheinlich nicht bekommen, weil die Nachbarn ein anderes Interesse haben. Und dann hätte man also einen Zaun, viel Grenzpolizei, ein Versprechen und trotzdem keine wirkliche Kontrolle über die irreguläre Migration.
Okay, er hat Nachbarn gesagt. Das ist ein gutes Stichwort, denn Deutschland liegt mitten in Europa, ist also Teil der Europäischen Union. Und wofür steht die EU? Für offene Grenzen, Und dann sind wir wieder bei Schengen, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, bin ich sofort wieder in meiner Kindheit, ehrlich gesagt. Schengen ist ja eigentlich ein winzig kleiner, extrem malerischer Ort in Luxemburg. Also liegt unmittelbar an der Grenze, da wo ich aufgewachsen bin. Da muss ich immer so ein bisschen dran denken. War vor kurzem erst wieder da.
Muss ich mal hinfahren, war ich noch nie. Ich kenne wirklich nur das Schengen-Abkommen. Das wurde 1985 unterschrieben und damals waren es 5 Länder, die haben beschlossen, jetzt schaffen wir die Grenzen ab, die Zäune sowieso. Und heute sind aus diesen 5 Ländern 29 geworden. Da sind fast alle EU-Staaten dabei, aber auch Länder, die nicht in der EU sind, zum Beispiel die Schweiz. Und Grundlage von Schengen ist eben, dass man zwischen diesen Ländern nicht kontrolliert, sondern an den Außengrenzen dieses riesigen Raums und dass die Polizei da zusammenarbeitet.
Ja, und wegen Schengen habe ich als Kind im Dreiländereck wirklich so ein sehr, sehr starkes Europagefühl mitbekommen. Ne? Also ich kannte keine Grenzen, ich kannte viele Sprachen und dieses selbstverständliche Reisen war ganz wichtig. Und das hat mich extremst geprägt. Bis heute fühle ich mich eigentlich an erster Stelle als Europäerin, weil das für mich als Kind so selbstverständlich dazugehört hat und eigentlich erst an zweiter als Deutsche.
Also geht mir ganz genauso.
Aber du bist in einem eingemauerten Land aufgewachsen, hast du am Anfang gesagt.
Ja, aber vielleicht ist ja auch das der Grund, weil ich weiß, was eine echte Grenze ist.
Okay.
Und jetzt hast du ja in Frankfurt-Oder gesehen, wird wieder an den Grenzen kontrolliert. Und wie lange das so sein wird, das ist im Moment überhaupt nicht absehbar. Und natürlich muss man jetzt die Frage stellen, was ist denn dann Schengen, dieses Abkommen, noch wert, wenn wir, wie in unserem Szenario, die Grenzen dann komplett schließen würden, hätte das dramatische Folgen, sagt auch Migrationsforscher Gerald Knaus.
Also Schengen wäre da natürlich über kurz oder lang tot, weil die Idee, dass man Deutschland so abriegelt, dass man irreguläre Migration und Schmuggler wirklich reduziert, ist undenkbar mit der Philosophie von Schengen. Man würde also die EU abwickeln in einem zentralen Bereich, ein zentrales Versprechen.
Dann wäre Schengen tot. Nicht nur Schengen, die EU eigentlich auch.
Das ist auf jeden Fall gut möglich und das hätte wahnsinnig viele Nachteile, vor allem es wird super teuer. Die EU hat das sogar mal ausrechnen lassen, was es kosten würde. Und ja, echt, haltet euch fest, einmalig mindestens 25 Milliarden Euro braucht man zum Beispiel für Zäune, für Wachtürme, Unterkünfte. Das muss alles erstmal gebaut werden und das ist wirklich noch die vorsichtige Berechnung, weil solche Prognosen sind natürlich immer schwierig. Es könnte sogar doppelt so teuer sein. Und dazu kommen dann noch Kosten, die regelmäßig immer wieder auflaufen, zum Beispiel die Lastwagen, die über die Grenze wollen, die brauchen natürlich durch die Kontrollen viel länger.
Ja klar, und natürlich kostet das, da kommt man vielleicht dann auch erst beim zweiten Nachdenken drauf. Ne? Fürs Warten muss man Arbeitszeit bezahlen, mehr Sprit zum Beispiel kostet es auch. Und das sind die Kosten, die schlagen die Unternehmen dann ja den Kunden wieder oben drauf. Ne? Also das zahlen ja am Ende wir im Supermarkt, weil die Lebensmittel teurer werden. Das zahlt ja nicht, weiß ich nicht, irgendeine freundliche Ausgleichsinstanz in Brüssel oder in Berlin.
Nee, das zahlen wir und dann kommt noch dazu, 1,7 Millionen Menschen überqueren regelmäßig diese offenen Grenzen, weil sie in einem anderen Land arbeiten, ja, das würde dann eben auch einfach nicht mehr gehen.
Und dann sind wir ja bei dem, was wir verlieren, neben diesen Werten wie Freiheit, ja scheinbar auch wahnsinnig viel Geld, ne? Weil es ist richtig teuer. Ja. Aber bringt es auch irgendwas? Ne? Es geht ja immer wieder um die Frage Kriminalität. Hilft es, die Kriminalität zu senken, wenn wir die Grenzen schließen? Das ist ja das Hauptargument.
Ja, und Gerald Knaus ist da skeptisch und fürchtet eher, wir geraten dann in so eine Art Spirale rein.
Und ich fürchte, wenn wir in diese Richtung gehen, und dann bemerken, dass mehr Grenzpolizei und mehr Zaun nicht genügen, dass dann tatsächlich es Politiker geben wird, die bei jedem Anlass, es gibt dann wieder irgendwo einen Anschlag, es gibt dann doch Schmuggler, die durchkommen, darauf drängen werden, noch mehr Leute anzustellen für den Grenzschutz und noch eine höhere Mauer zu bauen. Am Ende würde das Deutschland enorm viel kosten, um den Gewinn von sehr wenig Sicherheit.
Okay, also Gerald Knaus ist absolut klar, der glaubt nicht, dass unser Szenario viel bringen würde, außer Kosten und eine zusammenbrechende EU.
Genau, ist klar. Und die Frage ist natürlich dann, die sich stellt, was machen wir dann? Weil er hat ja diese Anschläge angesprochen. Also denken wir an Solingen, an Mannheim, an islamistischen Terror. Und natürlich ist es total verständlich, wenn sich jetzt viele von uns fragen, ja, wenn wir die Grenzen schließen würden, hätten wir dann nicht weniger Kriminalität?
Und mit dieser Frage beschäftigt sich ihr ganzes Leben lang Gina Wollinger. Gina Wollinger ist Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht tatsächlich, wie entsteht Kriminalität, unter welchen Umständen nimmt die denn welches Ausmaß an und was kann man tun gegen Kriminalität?
Also was macht Menschen kriminell? Das ist eine ganz große Frage in der Wissenschaft. Gewaltkriminalität beispielsweise ist gut untersucht bei jungen Menschen, wo sich zeigt, entdeckt. Es sind vor allem 5 Risikofaktoren, nämlich, dass man eher schlechtere Bildung hat, dass man finanzielle Probleme hat oder aus einem schlechteren finanziellen Elternhaus kommt, dass man in einem Umfeld ist, wo Gewalt auch ausgeübt wird, dass man selbst aber auch Gewalterfahrung erlebt hat, also beispielsweise durch das Erziehungsverhalten der eigenen Eltern, und auch, dass man Gewalt befürwortet im Sinne von, ein echter Mann, der muss auch mal bestimmte Konflikte mit Gewalt durchsetzen.
Also ich finde das interessant, und da wir ja über Grenzen reden heute, ist für uns aber natürlich die entscheidende Frage, gibt es bei diesen 5 Risikofaktoren, von der sie spricht, für die Kriminalität, gibt es da einen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen?
Wenn ich diese 5 Haupteinflussfaktoren auf Gewaltkriminalität zugrunde lege, dann gibt es keinen Unterschied mehr, der durch Deutsch oder Nichtdeutsch erklärt wird. Was wir aber sehen, ist, dass diese Risikofaktoren bei nichtdeutschen Jugendlichen oder Jugendlichen mit Migrationshintergrund eher vorliegen.
Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund schaffen es in Deutschland selten, ein Abitur zu machen. Das ist bekannt, haben wir oft gelesen, oft gehört. Die kommen eher aus ärmeren Familien, einfach weil die Eltern größere Probleme haben, einen gut bezahlten Job zu finden, leben öfter auch in nicht so guten Vierteln und machen deswegen schneller und früher die Erfahrung mit Gewalt.
Also Gina Wollinger sagt, Nichtdeutsche sind nicht krimineller als Deutsche. Sie sagt auch, Kriminalität ist kein importiertes Problem. Aber weißt du, dann gucken wir in die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik. Und statistisch gesehen ist der Anteil von Ausländern unter Tatverdächtigen besonders hoch. Das sehen wir seit Jahren und das nimmt auch jedes Jahr sogar noch ein bisschen zu. Gina Wollinger hat bei den 5 Risikofaktoren für Kriminalität 3 genannt, die mit Gewalt zu tun haben. Und da hat sie im Gespräch mit mir auch über stärkere patriarchale Strukturen gesprochen, also über mehr männliche Gewalt. Ja, und damit sind wir halt bei Kulturunterschieden. Ja. Ne? Da sagen ja insbesondere viele Rechtsextreme, auch einige Rechte, dass bestimmte Ausländer einfach kulturell ganz anders geprägt sind, dass zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder da ganz anders akzeptiert ist, vielleicht normaler ist als bei uns. Und diese Einstellung würden die Menschen hierher mitbringen und deswegen sind sie schlecht zu integrieren. Ist das das Problem?
Diese Einstellungen, die kulturell auch bedingt sind, die sind ja auch mit veränderbar. Insofern würde ich immer davor warnen, kulturelle Faktoren so als unveränderliche, eingeschriebene Merkmale zu verstehen. Ja, so sind die halt. Die sind halt ganz anders. Weil das ist Unsinn. Da können wir auch mal auf Deutschland gucken. Wir hatten vor einigen Jahrzehnten auch noch ein anderes Erziehungsverhalten. Das sogenannte Züchtigungsrecht ist nicht so lange schon gestrichen. Vergewaltigung in der Ehe war lange Zeit nicht strafbar.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Sie sagt, Kultur ist veränderbar und sie glaubt auch nicht daran, dass es jetzt viel bringen würde, die Grenzen zu schließen. Trotzdem, wenn wir jetzt nochmal fragen, wie viele Deutsche werden gewalttätig und wie viele Nichtdeutsche, dann sagen die Zahlen, du hast es ja angesprochen, Bianca, Gewaltkriminalität ist bei Nichtdeutschen prozentual viel höher.
Ja, und das könnte der Grund dafür sein, warum Heiko Teggerz die Sache mit den Grenzschließungen auch ganz anders sieht als Gina Wollinger. Also wir kommen von der Kriminalitätsprofessorin nochmal zum Grenzpolizisten. Ihn hatten wir ja am Anfang schon gehört. Und von Heiko Teggerz wollten wir eben auch wissen, ob Gewaltkriminalität seiner Meinung nach zurückgeht, wenn die Grenzen dicht sind, genauso wie wir das Gina Wollinger gefragt haben.
Also Gewaltkriminalität, glaube ich, wird nicht spürbar zurückgehen, nur weil die Grenzen dicht sind. Gewaltkriminalität wird spürbar zurückgehen, wenn man neben der konsequenten Kontrolle der Grenzen auch schaut, all diejenigen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, auch außer Landes zu bringen. Also das eine funktioniert nur mit dem anderen.
Also außer Landes bringen heißt abschieben, um es klar zu sagen. Und er meint, damit wird dann die Gewalt zurückgehen. Und das begründet Heiko Teggerz mit der Perspektivlosigkeit von vielen Menschen in Deutschland.
Also wir haben ja in Deutschland über 300.000 Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Das sind Menschen, die sozusagen ohne Bleibeperspektive hier in Deutschland verweilen. Das ist immer Konfliktpotenzial, völlig klar. Also wenn ich perspektivlos in irgendeinem Land bin und harre der Dinge und weiß nicht, was passiert, dann ist das nicht gut für eine vernünftige soziale Entwicklung. Und deshalb sage ich immer, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, und damit argumentiert der Grenzpolizist ganz anders als die Kriminologin.
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so wie die Kriminologin, mit der Sie gesprochen haben. Ich sehe schon mit der Integration da ein Riesenproblem. Wenn ich zu viele Menschen habe, die ich nicht integrieren kann, dann habe ich ja genau dieses Problem. Und das habe ich auch genau mit diesem Personenkreis.
Okay, da kann man schon sehen, gibt viele Meinungen, gibt viel Streit, nehmen wir ja auch so wahr. Und das Thema ist einfach komplex und deswegen sprechen wir heute drüber.
Was ich ganz interessant finde, ne, die gehen ja von einer ähnlichen Faktenlage aus, ziehen aber verschiedene Schlüsse. Und das heißt für mich jetzt eher, wir haben in Deutschland viel mehr ein Integrations- als ein Migrationsproblem, wenn man beiden genau zuhört. Und das Schlimmste ist, wir hätten ja selbst ohne einen einzigen Ausländer in Deutschland ein Problem verschiedener Schichten oder verschiedener Klassen oder wie man das nennen möchte. Zum Beispiel Kinder aus ärmeren Familien machen in Deutschland seltener Abitur. Wir hatten es eben mit
genau.
Kinder aus migrantischen Familien. Das gilt aber auch für arme deutsche Familien. Und da spielt es überhaupt gar keinen Unterschied mehr, was die Herkunft ist. Das ist in Deutschland auch ein größeres Problem als in vielen anderen Ländern. Wir schneiden da wirklich richtig schlecht ab.
Lesen wir jedes Jahr.
Ja, und was heißt das denn jetzt für unser Zukunftsszenario? Szenario, ne, wo Bildung ja auch wichtig ist, wollte ich von der Kriminologin noch mal wissen.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt gar keine Migration mehr, die Grenzen sind dicht, dann könnte man natürlich argumentieren, na gut, wenn wir jetzt keine Migration hätten, dann hätten wir vielleicht weniger Menschen, die schlechtere Bedingungen haben. Ja, vielleicht ist das dann so, wenn man diese Rechnung machen möchte, dass man Menschen, die man teilweise ja selbst in schlechtere Soziallagen auch bringt durch die Ankunftssituation, dass man die dann nicht hätte und dadurch auch in bestimmten Bereichen weniger Kriminalität. Und ich glaube, man müsste in diesem ja sehr spekulativen Szenario, diesem Gedankenexperiment, dann aber auch überlegen, okay, wo fehlen denn alles Menschen, die uns unterstützen, die zuwandern und einen wichtigen Beitrag leisten in beispielsweise auch der Pflege.
Pflege, da hat sie es gesagt, ist ein sehr gutes Stichwort.
Mal angenommen, wir schließen die Grenzen, also so richtig, das ist unser Szenario.
Und das würde eben auch bedeuten, es kommt niemand mehr, der hier arbeitet und vielleicht eben diese Jobs übernimmt, wo dringend Leute gesucht werden. Ich bin in ein Pflegeheim hier in Berlin gefahren und habe da die Pflegerin Dennis kennengelernt und Dennis kommt aus der Türkei.
Hallo. Wie geht's Ihnen?
Denise.
Ja, richtig.
Sie haben ja nicht erkannt.
Wirklich?
Ja, Sie sehen richtig super aus.
Ah, vielen Dank. Aber normalerweise nicht, ja?
Doch, sonst auch. Wissen Sie, ich habe Sie ja gerne.
Oh Gott, sind die niedlich. Das war die Pflegerin mit einer Patientin,
genau,
oder?
Genau, die ist ins Zimmer gegangen. Und ja, ich finde, das ist total ansteckend, die beiden zu hören. Da wurde total viel gelacht und das in einer fremden Sprache, ich finde das total beeindruckend. Und Dennis, das muss man auch sagen, ist erst seit 8 Monaten in Deutschland. Sie kam gemeinsam mit ihrem Ehemann. Die beiden haben in Istanbul auf einer Intensivstation, also im Krankenhaus, gearbeitet. Mhm. Und jetzt haben sie sich entschieden, nach Deutschland zu gehen und arbeiten in einem Pflegeheim in Berlin.
Eigentlich, Deutschland gefällt uns. Wir sind hier sehr fröhlich.
Ja, okay. Fröhlich sind sie.
Das habe ich gehört. Aber warum sind die beiden denn gekommen zum Arbeiten?
Diese Entscheidung nicht nur für uns, sondern auch viele Leute ein bisschen schwer. Aber wir denken nicht nur Geld, sondern auch Freiheit, Meinungsfreiheit. Deswegen sind wir in Deutschland.
8 Monate und sie spricht so gut Deutsch.
Ja.
Wirklich krass.
Ja, und es war ihr total wichtig, was sie gerade gesagt hat. Das hat sie nämlich echt irgendwie immer wiederholt, weil sie meint, in der Türkei unter Präsident Erdogan hat sie so das Gefühl, dass sie nicht mehr offen sagen kann, was sie denkt. Und das ist eben neben der Perspektive, in Deutschland vielleicht irgendwann auch abgesichert zu sein, auch ein Grund, warum sie gekommen ist.
Hm. Okay, jetzt kommt sie hierher. Sie lernt die Sprache immer besser. Und jetzt wird ja hier momentan wirklich viel diskutiert über Grenzen, über kriminelle Ausländer. Es wird für mein Gefühl viel zu selten gesagt, dass sich der größte Teil ja wirklich nichts zu Schulden kommen lässt. Kriegt sie diese Diskussion mit?
Klar, die bekommt sie auf jeden Fall mit. Sie ist zwar noch nicht lange hier, aber dass das Thema ist, ja, das kommt auch bei ihr an.
Ich habe gehört, viele Leute möchten nicht ausländische Menschen, aber alle ausländischen Menschen sind nicht gleich. Zum Beispiel, wir sind Fachkraft.
Fachkraft, da sagt sie was. Ne? Ja. Sie ist ein Luxusgut in Deutschland, absolut gefragt, weil diese Fachkräfte einfach so stark fehlen. Und deswegen wird ja gerade in der Pflege immer wieder darum geworben, dass Menschen aus dem Ausland zu uns kommen.
Ja, und vielleicht noch mal eine Zahl. Also 16% sind es mittlerweile Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen. Also jede sechste, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Also nur weil Menschen zuwandern, kann die Zahl der Pflegekräfte auch noch gesteigert werden.
Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viele sind. Ja. Also jeder sechste ist ja enorm. Das können wir ja fast noch stemmen. Da macht es ja Sinn, das Unternehmen ganz gezielt werben.
Ja, Vivantes macht das auch. Das ist ein großes kommunales Pflegeunternehmen hier in Berlin und dort arbeitet Dennis. Und ich habe auch mit ihrem Chef, also dem Geschäftsführer, gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass er das schon seit 10 Jahren macht. Also der wirbt um Pflegekräfte in der Türkei, in Vietnam, in Mexiko, in Brasilien. Und mittlerweile kommen die Mitarbeitenden aus 70 Nationen, sagt René Herrmann, so heißt der Geschäftsführer. Und naja, es wird dich wenig überraschen, Bianca, von unserem Szenario hält der relativ wenig.
Bezüglich des Szenarios, man würde sagen, man möchte niemanden mehr ins Land holen, gibt es eben für mich auch gar keine Frage dazu. Jeder, der kommt und möchte hier mit anpacken sozusagen. Diese Menschen werden immer herzlich willkommen sein, weil sie helfen ja dazu und wollen ja selber auch was erreichen.
Jede sechste Pflegekraft, hast du gerade gesagt. Genau. Und da muss man ja echt drüber nachdenken, was wäre mit unseren Alten? Was wäre mit kranken Menschen? Was wäre mit behinderten Menschen? Wenn nur, ich sag jetzt mal nur, die Pflegekräfte nicht mehr kämen. Von allen anderen Branchen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also die meisten Fachkräfte aktuell fehlen in den Bereichen ja Pflege, aber auch Erziehung, Sozialarbeit, in einigen Handwerksberufen und sogar bei den IT-Experten. Und wenn wir uns vorstellen, da kommt kein Nachwuchs mehr nach Deutschland, wird, glaube ich, klar, wir alle würden unter Umständen hier in Deutschland ein schlechteres Leben führen als vorher. Also spätestens, wenn wir kein Internet mehr haben, ist eh alles vorbei und wenn 100 Kinder in der Klasse sitzen, ne?
Ja, und so sieht es auch René Herrmann, der Geschäftsführer von Vivantes. Und ihn stört, dass die Ausländer ja dann so zum Teil unter einen Generalverdacht gestellt werden, weil das bekommen ja, haben wir bei Dennis gehört, die Leute, die kommen auch mit und das bekommen auch schon die Leute mit, die er anwerben will, also die noch im Ausland sind.
Sorgen mache ich mir immer, kann ich Ihnen ganz offen sagen, weil jeden, den wir nach Deutschland holen, der gibt erstmal dort ganz viel von sich und seiner Familie auf, weil er kommt ja oder sie kommt ja dann erstmal alleine. Ich kann jedem nur auch empfehlen, die hierher kommen, um mit uns sozusagen zusammen auch Probleme zu lösen oder Tätigkeiten zu machen, dabei zu unterstützen, weil wenn nicht, ist eigentlich irgendwann keiner mehr da. Und alleine werden wir das nicht schaffen.
Alleine werden wir das nicht schaffen. Ne? Das ist schon,
kann man unterschreiben, ja.
Ja, das ist ein ziemlich starker Satz. Und jetzt haben wir gerade gehört, für die Pflege wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn niemand mehr kommen darf.
Und Dennis, die Pflegekraft aus der Türkei, die fühlt sich sehr wohl. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr gut angekommen ist hier in Berlin, wenn sie arbeitet, wenn sie mit den Bewohnern spricht. Und dann ist es auch echt völlig egal, dass sie vielleicht noch nicht perfekt Deutsch spricht.
Ich hab nur ein bisschen Spaß, oder?
Ja. Alles gut? Warum meinen Sie jetzt?
Eben vor Lachen. Nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich zu lachen.
Ach schön.
Ich habe gar keinen Grund zum Weinen.
Und mir kommen gerade selbst ein bisschen die Tränen. Du standst daneben und die Patientin hat echt angefangen zu weinen?
Naja, weil sie so lachen musste eben. Das ist ja manchmal so.
Ja, guck, Menschlichkeit, ne? Funktioniert ja komplett ohne Sprache. Und da ist Dennis ja wirklich schon ganz schön weit. Ich merke gerade, wie wir durch dieses Thema durchgehen, durch dieses Szenario, ich spüre einen immer größeren Widerwillen in mir. Sorry, Gabo, aber ich will die Grenzen jetzt nicht mehr dicht machen.
Ja, musst du mich gar nicht überzeugen. Also geht mir eigentlich ganz genau so. Und trotzdem, manchmal muss man sich ja das genau einmal vorstellen, das einmal durchdenken, gerade so eine Sache, die so viel diskutiert wird, wie die Grenzen zu schließen. Und deswegen ist eben gut, dass wir das im Podcast mal durchspielen, uns die Konsequenzen anschauen, dann nur so sehen wir, was hätte das für Folgen, weil es ist doch echt oft so, da werden Forderungen gestellt, aber es wird sich viel zu selten gefragt, was bewirkt denn das jetzt langfristig? Und das sagt auch Gerald Knaus, der Migrationsforscher.
Wenn man erst beginnt, sich einzureden, dass Sicherheit nur mit Grenzen rund um Deutschland möglich wird, dann gerät man sehr leicht auf eine schiefe Bahn, die dann in die Falle führt, einen der großen Erfolge der europäischen Integration abzuwickeln. Und natürlich kann man irreguläre Migration reduzieren, aber nicht an den innereuropäischen Grenzen, sondern durch kluge Politik, durch Abkommen, wenn wir uns darauf fokussieren. Aber dazu müssten wir wegkommen von Scheinlösungen, die von einzelnen Ereignissen und Angst getrieben sind.
Ja, nicht von der Angst treiben lassen, nicht von den Rechtsextremen treiben lassen und einfach mal in Ruhe nachdenken, was passiert, wenn wir die Grenzen dicht machen.
Ja, und ganz in Ruhe fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wir schließen die Grenzen und im schlechtesten Fall kostet uns das viele Milliarden. Uns fehlen Fachkräfte, besonders in der Pflege. An den Grenzen gibt es lange Staus, das macht alles teurer und wir bezahlen das im Supermarkt. Wir beerdigen damit die Idee und die Vorteile der Europäischen Union. Wir müssen wieder Zäune bauen, die Grenze stark bewachen und trotzdem gelingt es einigen Migranten immer wieder, diese Zäune zu überwinden.
Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im besten Fall bleiben die Grenzen zwar auch erstmal dicht, aber es gelingt uns, die Menschen, die schon hier sind, gut zu integrieren, also auch in verschiedenen Berufen gut auszubilden. Und so lösen wir einen Teil des Fachkräfteproblems. Weil Menschen durch gute Integration mehr Wohlstand erreichen, mehr Bildung erreichen, sinkt auch die Kriminalität. Unser Land ist sicherer. Und weil wir in Deutschland erfolgreich so hart durchgreifen, ziehen andere Länder nach. Das läuft so gut, dass die Grenzen nur für einen bestimmten Zeitraum ganz dicht sein müssen. Wir können sie irgendwann wieder öffnen und sind erholter gesellschaftlich als jetzt gerade.
Ja, um ehrlich zu sein, es ist uns gar nicht so leicht gefallen, so ein Best-Case-Szenario, wir schließen die Grenzen aufzuschreiben. Das war diesmal echt schwierig, weil wenn wir die Grenzen wirklich schließen, also wenn wir gar niemanden mehr reinlassen, ja, dann wird es große Probleme geben. Es wird vor allem teuer, ziemlich teuer. Also dauerhaft keine Lösung.
Ja, und das hat sogar unser Grenzpolizist Heiko Teckerts übrigens gesagt. Ne? Dauerhaft sieht er das nicht, höchstens für einen kleinen Zeitraum. Also vielleicht liegt die Antwort so zwischen allem. Keine Zäune bauen, aber auch wissen, wer kommt und sich natürlich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden geben. Also zu sagen, wer aus dem Ausland kommt, ist eher kriminell oder kann sich kulturell einfach nicht anpassen. Das ist viel zu kurz gedacht und das ist in Teilen menschenfeindlich.
Ja, was denkt ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch diskutiert über diese Fragen, Grenzen schließen, ja oder nein. Also schreibt uns gerne eure Meinung per Mail an malangenommen@tagesschau.de und da freuen wir uns auch immer über eure Vorschläge. Ja, und Bianca, für dich war es heute die erste Folge bei Mal Angenommen.
Yes.
Schön, dass du da bist und
danke.
Podcasten ist ja für dich nichts Neues.
Nee, also erstmal, ich freue mich mega, hier bei euch dabei zu sein und da jetzt zum Team stoßen zu dürfen, das ist top. Und ja, ich habe tatsächlich auch wirklich gerade erst vor ein paar Tagen ein anderes Podcast-Projekt an den Start gebracht. Da geht es um den Bundestag, aber eher räumlich, um ein Detail, über das kaum jemand spricht, dass sich andauernd alle verlaufen im Bundestag, weil der riesig ist und unübersichtlich. Und ich bin auch immer wieder lost im Bundestag, wenn ich da unterwegs bin, um irgendwelche Debatten zu verfolgen oder über Politiker zu berichten. Und deswegen stelle ich mich einer Challenge, nehme euch mit in den geheimen Untergrund des Regierungsviertels zum Beispiel oder zu den versteckten Graffiti am Plenarsaal. Lost im Bundestag heißt das ganze fünfteilige Minireihe in der ARD-Audiothek.
Werde ich mir auch anhören, wenn ich das nächste Mal in irgendeinem Keller im Bundestag feststecke.
Vielleicht findest du mit mir wieder raus, mal gucken.
Hoffentlich. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Das war es nämlich für heute.
Danke fürs Zuhören.